Herzlich willkommen beim Klimaschutz-Podcast zum Thema Bitcoin. Ich bin Jan und als Teil einer kleinen dezentralen Gruppe von Klimaschützern möchten wir euch dieses sehr komplexe Thema und dessen Potenzial für eine nachhaltigere Zukunft einmal vorstellen. Wir sind davon überzeugt, dass wir nicht nur das Klima schützen, sondern auch unsere Gesellschaft zum Positiven verändern können, indem wir das ändern, was unser soziales Zusammenleben als Gesellschaft durch die Arbeitsteilung erst ermöglicht hat. Eine Änderung unseres Geldes. Heute möchte ich etwas mehr über Energie sprechen und die Frage beantworten, wieso Bitcoin so viel Energie verbrauchen muss. Und dazu hole ich etwas aus, versuche mich aber kurz zu halten. Aber vorab möchte ich noch eine Sache ansprechen, die ich erst neulich gelesen habe. Und das hat überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun, aber man kann es gut auf Bitcoin ummünzen. Rachel Summers, eine Neurowissenschaftlerin, hat nämlich erklärt, wie der Mensch generell Informationen im Gehirn verarbeitet und dass es dem Menschen schwerfällt, Dinge, die er anfänglich falsch erlernt hat, wieder gerade zu rücken. Was heißt das jetzt gerade in Bezug auf Bitcoin? Neurowissenschaftlich gesprochen müssen wir erst unsere kognitive Verzerrung zu diesem Thema überwinden, für den Fall, dass wir zuerst falsche Informationen zum Thema Bitcoin gehört und damit quasi vorverurteilt haben. Also wenn wir erst Unwahrheiten gehört haben wie es ist nur für Kriminelle, Geldwäscher, für Glücksspieler etc., müssen wir diese kognitive Verzerrung auflösen. Und deswegen möchte ich kurz auf zwei Effekte aus der Kognitionspsychologie hinweisen. Erstens, der Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler bedeutet, dass wir tatsächlich selektiv Informationen herausfiltern, die nicht mit unseren bestehenden Überzeugungen übereinstimmen. Selbst wenn wir neue Informationen verarbeiten, werden wir ihnen viel weniger Gewicht beimessen, als wir es mit etwas tun würden, das tatsächlich mit unseren bestehenden Ideen übereinstimmt. Und zweitens, der Anchoring Bias oder Ankereffekt bedeutet, dass wir an der allerersten Sache festhalten, die wir über etwas lernen. Und es ist für uns schwer, das loszulassen, selbst wenn wir mit neuen Beweisen konfrontiert werden, die darauf hinweisen, dass es nicht korrekt war. Aber wieso sind wir, bzw. ist unser Gehirn überhaupt so gestrickt? Nun, neurowissenschaftlich gesprochen, strukturiert sich unser Gehirn beim Lernen um und knüpft neue Verbindungen. Und das Gehirn hält erstmal an diesen alten Verbindungen fest und möchte sich nicht ständig umstrukturieren und neu verdrahten. Auch nehmen wir instinktiv Veränderungen, Unsicherheit oder Unvorhersehbarkeit als inhärent gefährlich wahr. Vermutlich kann das Festhalten an dem, was uns vertraut ist, auch ein evolutionärer Vorteil sein. Die letzte und vielleicht psychologischere Komponente davon ist, dass wir unsere Ideen und Gedanken an unsere Identität knüpfen und das Gehirn mag es wirklich nicht, wenn die Identität, das Ego, bedroht wird. Die eigene Selbstwahrnehmung beinhaltet so viele verschiedene Strukturen, Erinnerungen, Prozesse im Gehirn, die es umzuschreiben gäbe, was sehr kompliziert und im täglichen Kampf ums Überleben potenziell tödlich wäre. Der Mensch lebt evolutionsmäßig eben noch in der Steinzeit. Ich fand es spannend, deswegen wollte ich das kurz mit euch teilen. Aber kommen wir zurück zum heutigen Thema. Energie. Wo fangen wir da am besten an? Wieso nicht von vorne? Bei Adam und Eva. Also, anders als die Tiere hat es der Mensch geschafft, externe Energiequellen für sich zu nutzen. Denn die Beziehung von Feuer, Wind und Wasser, aber auch die der Nutztiere, wie dem Ochsen, als Energiequelle, führte vor Zehntausenden von Jahren zur Agrarrevolution und die Menschen wurden sesshaft. Im 19. Jahrhundert haben die Engländer die erste industrielle Revolution eingeleitet. Denn die Erfindung der Dampfmaschine hat alles verändert. Und weil das so eine fundamentale Erfindung ist, möchte ich sie dir kurz in drei Sätzen erklären. Eine Dampfmaschine wandelt die Energie von Wasserdampf in mechanische Arbeit um. Typischerweise besteht sie aus einem Dampfkessel, in dem Wasser erhitzt wird, um Dampf zu erzeugen. Dieser Dampf wird dann durch die Dampfmaschine geleitet, wo er auf ein bewegliches Bauteil wie zum Beispiel einem Kolben wirkt, um so mechanische oder sagen wir genauer kinetische Energie zu erzeugen. That's it. Einfach nur Wasserdampf. Selbst die Kernkraftwerke heutzutage sind große Dampfmaschinen bzw. nutzen Dampfturbinen. Nur dass die Wärme für das Erzeugen des Wasserdampfs mittels Kernspaltung erzeugt wird und nicht durch das Verbrennen von Holz oder Kohle. Und ich finde es immer wieder mindblowing daran zu denken, wie wichtig und einzigartig Wasser für die Menschheit ist. Okay, also, die Dampfmaschine wurde erfunden. Und ja, schließlich hat sich im 19. Jahrhundert auch die Kommunikation durch dampfbetriebene Druckerpressen radikal verändert und Zeitungen waren auf einmal für jedermann schnell und günstig verfügbar. Und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Telegraph populär und schließlich wurden Telegraph bzw. ja, Telekommunikationsleitungen sogar über den Atlantik verlegt. Die Dampfmaschine auf Schienen zu stellen, veränderte dann natürlich alles, denn dadurch wurde die Kohleproduktion industrialisiert und durch die Erfindung der Eisenbahn brachte man diese Energiequelle zu weiten Teilen der Bevölkerung und konnte die Produktionsstätten landesweit revolutionieren. Und der Wohlstand stieg. Ach ja, und als Fortbewegungsmittel konnte man die Eisenbahn ja auch noch nutzen. Die zweite industrielle Revolution im 20. Jahrhundert ging von den USA aus. Durch das Aufkommen von zentralen Elektrizitätswerken, die natürlich auch durch die Dampfmaschine angetrieben wurden, ermöglichten die nächste Telekommunikationsrevolution, die des Telefons. Und das war damals eine richtig krasse Erfindung. Später kamen noch das Radio und Fernsehen dazu. Und zu dieser Telekommunikationsrevolution kam dann noch eine neue Energiequelle dazu: billiges texanisches Öl. Dadurch konnte Henry Ford später die Bevölkerung flächendeckend mobilisieren mit Autos, Bussen und Lastwagen. Der Wohlstandsaufschwung war unfassbar rasant. Mehr zu dem Thema gibt es zum Beispiel auf YouTube bei Jeremy Rifkins tollem Vortrag Third Industrial Revolution. Link packe ich euch natürlich in die Shownotes. Aber wieso erzähle ich das jetzt? Naja, der Einsatz von neuen Energiequellen mit stetig zunehmender Energiedichte ermöglichte eine ganze Kaskade von neuen technologischen Erfindungen, was wiederum zu massiven Wohlstandssteigerungen führte. Man kann einfach keine Flugzeuge mit Kohle betreiben. Die Energiedichte ist schlicht zu gering. Energie ist Wohlstand. Und die Entdeckung oder auch das Zunutzemachen neuer Energiequellen ist die entscheidende Komponente, um mehr Wohlstand zu erreichen. Jeder hat schon mal Bilder von diesen überdimensionalen LKWs gesehen, die im Bergbau eingesetzt werden. Die haben so circa 6000 PS. Früher hat man ja diese historische Einheit der Pferdestärken benutzt. Eine Pferdestärke wird übrigens mit der Kraft von 10 jungen, starken Männern verglichen. Ich meine starke Männer, also vor der Zeit, bevor die Büroarbeit aufkam. Aber nehmen wir jetzt mal 10 starke Männer als Vergleich zu einer Pferdestärke an. Dann hat so ein Bagger die Kraft von bis zu 60.000 starken Männern und das quasi zeitlich unbegrenzt durch den Einsatz von Kraftstoff. Ja, ich weiß, ich habe jetzt noch nichts zum Thema Atomreaktoren gesagt, beziehungsweise künftig die menschengemachte Kernfusion. Aber deren Energieproduktion nimmt im Vergleich zur Ölproduktion immer noch eine untergeordnete Rolle ein. Und wieso sage ich jetzt eigentlich menschengemachte Kernfusion? Naja, weil ich den Punkt der Energiedichte noch einmal kurz anders zusammenfassen möchte. Ausnahme der menschengemachten Atomspaltung bei Atomreaktoren und der Gezeitenkraft des Mondes ist unsere gesamte Energie, unser gesamter Wohlstand auf die Kernfusion der Sonne zurückzuführen. Die Sonne sendet ihre Energie in Form von Licht und Wärme zur Erde. Und gerade in den Küstenregionen kommt es aufgrund der verschiedenen Wärmespeicherkapazitäten von Wasser und den Landmassen zu Temperaturunterschieden, die Winde entstehen lässt. Diese Winde nutzt der Mensch als Windkraft. Oder man nutzt gleich die direkte Sonnenstrahlung oder präziser ausgedrückt die Wärmestrahlung dazu, Gegenstände zu erwärmen oder zu trocknen. Oder speichert sie kurzzeitig wie bei der Solarthermie. Außerdem kann man die Wärmestrahlung durch den inneren photoelektrischen Effekt in Elektrizität durch Solarzellen umwandeln. Die Pflanzen machen das auch und speichern die direkte Sonnenenergie durch die Photosynthese in ihre Zellen. Deren Hauptbestandteil ist natürlich organisch, also aus Kohlenstoff. Wenn die Pflanzen nun absterben, konzentrieren sich die Kohlenstoffe nun auf. Und wenn man das Ganze noch über zig Jahrtausende macht, okay, ich habe keine Ahnung, wie lange das wirklich dauert und wahrscheinlich braucht man auch ein bisschen Druck dazu. Aber wenn man sie jetzt weiter aufkonzentriert, hat man aus dem Kohlenstoff der Pflanzen Kohle gemacht. Und wenn man das noch krasser macht, vor allem mit Druck, hat man irgendwann Öl. Es handelt sich also um langkettige Kohlenstoffe aus hauptsächlich Pflanzen, also organischem Material. Ja, na gut. Auch wenn sie nicht so viel Prozent davon ausmachen, sage ich es dennoch. Natürlich auch aus prähistorischen Lebewesen wie den Dinosauriern. Wir machen heutzutage also kleine Plastikdinosaurier aus den Überresten echter Dinosaurier, wenn man so will, da das Plastik auch nur ein Produkt aus der Petrochemie ist. Aber der Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass es aufkonzentrierter wird. Daher kommt die zunehmende Energiedichte von Öl. Kohlenstoffe aus der alten Biomasse von hauptsächlich Pflanzen wurden immer langkettiger und komprimierter. Und um das Kapitel abzuschließen, muss man natürlich noch erwähnen, dass auch die Wasserkraft von der Verdunstung des Wassers, vor allem über die Oberflächen von zum Beispiel Pflanzen kommt und man so Wasserläufe wie Bäche bekommt, um es jetzt kurz zu halten. Aber eigentlich sind alles primäre, sekundäre oder tertiäre Formen der Kernfusion der Sonne. Energie ist Wohlstand. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Und dieser Wohlstand durch Energie war bislang zentral und durch internationale Energiekonzerne monopolisiert. Die meiste Energie mit der höchsten Energiedichte hat Öl. Und es ist unübersehbar, dass der Nahe Osten mit diesen Ölreserven den größten Wohlstand generiert hat. Übrigens sollte man nicht vergessen, dass früher Wale auch getötet wurden, um an dieses Öl zu kommen, also um an diese Energiedichte zu gelangen. Und während sie im Nahen Osten sogar ihre gesamte Bevölkerung an dem Reichtum teilhaben lassen, sind es in Venezuela beispielsweise die internationalen Ölkonzerne, die sich den Wohlstand krallen. Doch nun kommt das Bitcoin-Mining und kann Energie und damit Wohlstand dezentralisieren und es gibt keine Gatekeeper mehr. Und es braucht auch keine großen Konzerne mehr, um diesen Wohlstand für sich zu erlangen. Aber wie? Fangen wir doch mal dort an, wo das Bitcoin-Mining die größte Zukunft hat und auch die größte Adoptionswelle voranschreitet. Circa 600 Millionen Afrikaner haben heutzutage immer noch keinen Zugang zu elektrischer Infrastruktur. Das sind mehr als alle Europäer zusammen. Heutzutage versteht man das Internet, zumindest in der westlichen Welt, neben Wasser und Strom, als eines der Grundbedürfnisse des Menschen, da dies der zeitgemäße Kommunikations- und Informations- ja, und Unterhaltungskanal geworden ist. Selbst Häftlingen gesteht man den Internetgang, meist eingeschränkt, aber als Grundrecht zu. Aber in Afrika, vor allem nahe des Äquators, geht die Sonne um 6 Uhr morgens auf und um 6 Uhr morgens unter. Und für diese Menschen bedeutet Strom viel mehr als Candy Crush spielen am Abend oder andere Unterhaltungsformen, wie sich vorm Fernseher berieseln lassen. Wir reden hier von Bildung und bessere Zukunftschancen für die Kinder, soziale Interaktionen wie gemeinsam Fußballspiele oder Familienfilmabende anzuschauen und vor allem den Zugang zu automatisiertem, arbeitsintensiven Vorgängen wie dem Waschen von Wäsche zu ermöglichen. Auch wird in Afrika versucht, mit paraffinhaltigen Lampen das kostbare, aber knappe Tageslicht wenigstens um einige Zeit zu verlängern. Aber dieses Paraffin bedeutet auch massive Luftverschmutzung in den Innenräumen und damit eine niedrigere Lebenserwartung. Oder denk mal an medizinische Versorgung aufgrund von Elektrizität. Von der Einhaltung von Kühlketten bis zum Zahnarztbesuch ohne Strom. Ich glaube, man kann diesen Aspekt gar nicht genug in den Vordergrund stellen. Und selbst in den Hauptstädten einiger afrikanischer Länder gibt es keine durchgehende Stromversorgung. Das sollte man auch nicht vergessen. Aber jetzt gibt es das Bitcoin-Mining und kann die gestrandete und ungenutzte Energie, die es überall in Afrika gibt, zum Beispiel durch das Mining mittels Geothermie in Kenia oder mittels Wasserkraft in Malawi, nutzen. Und quasi aus dem Nichts gibt es auf einmal einen ökonomischen Anreiz, dort eine Unternehmung zu erzeugen und eine Infrastruktur aufzubauen. Und die Leute werden direkt in Bitcoins bezahlt, können ihren Wert also direkt in Bitcoin speichern und sind unabhängig von der lokalen inflationierenden Währung des Landes. Die kenianische Regierung hat zum Beispiel die Turkana Wind Farm bewilligt, den Bau einer Windparkanlage mit einer Leistung von 40 Megawatt. Nur so viel Stromabnehmer gibt es dort noch nicht mal ansatzweise und die kenianische Regierung muss den Strom massiv subventionieren. Der Einsatz von Bitcoin-Mining löst dieses Problem auf ökonomische Weise. Auch die Energieerzeugung aus Biomasse, zum Beispiel die bei der Verarbeitung von Zuckerrohr anfällt, kann genutzt werden. Im Moment wird der Abfall einfach verbrannt. Und natürlich könnte man bei der Verbrennung Wasser erhitzen und daraus Strom generieren. Da ist sie wieder, die Dampfmaschine. Aber es gibt keine Stromabnehmer, weil dies sehr ländlichen Regionen passiert. Doch nun gibt es einen neuen Abnehmer letzter Instanz, Bitcoin. Die ASICs, die Bitcoin-Mining-Geräte, wandeln die elektrische Energie durch die Rechenleistung in Wärme um. Und während man in den nördlichen Breitengraden wie hier die Abwärme der Geräte zum Heizen nutzen kann, gibt es in Afrika einfach andere Anwendungsfälle. Zum Beispiel kann man Ananas oder Teeblätter schneller trocknen und verkürzt auf einmal Verarbeitungsprozesse. Das gleiche gilt natürlich auch für andere Früchte oder Kakaobohnen, Algen oder Holz. Das hat natürlich auch andere Vorteile neben verkürzten Trocknungszeiten, wie zum Beispiel, dass Insekten nicht mehr die trocknenden Bohnen oder Früchte anknabbern. Der erste Vorteil ist, dass die Bitcoin-Miner den Überschussstrom zu günstigsten Preisen abnehmen können. Auch zum Beispiel nachts, wo kaum Bedarf ist. Der zweite Vorteil haben die Energiekonzerne, denn die können mehr Strom verkaufen und bei ihnen entsteht mehr Revenue. Und der dritte Vorteil ist bei der Bevölkerung, denn dadurch, dass die Energiekonzerne jetzt mehr Strom verkaufen, erschließen sie neue Energiequellen und hoffentlich fallen auch die Strompreise für die Bevölkerung selbst. Einen ausführlichen Bericht zu dem Thema Bitcoin Mining habe ich euch auch in die Shownotes verlinkt. Und ich bin davon überzeugt, dass in Zukunft jeder Betrieb, bei dem Überschussstrom anfällt, Bitcoin-Miner benutzen werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben und sei es nur am Ende, um niedrige Stromkosten zu haben, indem man die Bitcoins verkauft und gegenrechnet. Aber die meist medial geschürte Aussage, dass das Bitcoin-Mining eine riesengroße Energieverschwendung ist, macht mich immer ein bisschen sprachlos und im Wesentlichen beweist sie, wie privilegiert wir sind. Denn auf den ersten flüchtigen Blick löst Bitcoin für den Europäer kein Problem und stellt keinen Mehrwert dar. Und daher wird angenommen, dass der Stromverbrauch des Bitcoin-Netzwerks einfach nur eine Verschwendung ist. Gerade ist Ramadan, daher mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ich bin muslimischen Glaubens. In Deutschland werden um die 50 Millionen Schweine pro Jahr geschlachtet. Weltweit sind es übrigens 1,3 Milliarden pro Jahr. Natürlich würde ich dann sagen, dass dies eine riesengroße Verschwendung ist. Und ich möchte an dieser Stelle nicht auf das Tierwohl oder auf die klimaschädlichen Auswirkungen durch die Massentierhaltung eingehen, sondern einfach nur darauf, dass es im Auge des Betrachters liegt, was eine Verschwendung ist. Nutzen und Verschwendung sind subjektiv. Übrigens, allein die Weihnachtsbeleuchtung verursacht größenmäßig einen ähnlichen Stromverbrauch wie das Bitcoin-Mining. Oder wie sinnvoll ist der Energieverbrauch, um Server und Rechenzentren zu betreiben, warten und zu kühlen, nur um Katzenvideos oder Pornos in 4K bereitzustellen. Also können wir bitte aufhören, über Verschwendung zu reden. Wert und Verschwendung sind subjektiv. Louis Vuitton ist eines der größten Unternehmen, noch größer als Mastercard oder Samsung. Aber für mich persönlich stellt es gar keinen Mehrwert dar. Aber hey, du kannst ja das nächste Mal einem Afrikaner davon erzählen, der durch Bitcoin ein unzensierbares und unentwertbares Mittel gefunden hat, seine geleistete Arbeitskraft langfristig zu speichern und global ohne Drittparteien zu vertrauen, von der gewaltigen Stromverschwendung zu überzeugen, die seiner Familie Zugang zur Strominfrastruktur und damit eine wesentliche Wohlstandssteigerung erbracht hat. Ach, und dann erzähl ihm doch, dass du deine Wäsche lieber mit einem strombetriebenen Maschinen trocknen lässt, anstatt sie in 5 Meter Entfernung auf eine Leine zu hängen. Oder dass du im Winter mindestens einen Kühlschrank laufen lässt, obwohl du die Lebensmittel in 5 Meter Entfernung auf einen Balkon oder draußen auf die Fensterbank stellen könntest. Bitte belehre uns doch mehr von deiner Einschätzung, was eine Stromverschwendung ist. Ach, und weil ich eben Malawi angesprochen habe. Dort lag der Elektrizitätsverbrauch pro Kopf bei 62 Kilowattstunden im Jahr 2020. In Deutschland waren es 2020 knapp 6.700 Kilowattstunden, also um den Faktor 100 höher. Es gäbe aber natürlich auch noch die Argumentation oder Möglichkeit, die Energiekosten mit unserem jetzigen Finanzsystem zu vergleichen. Und dazu habe ich einen Auszug aus einem Artikel mitgebracht, der im Ludwig von Mises Institut Deutschland von Konrad Grad im Februar 23 veröffentlicht wurde. Und da möchte ich euch kurz etwas vorlesen. Zitat: Kritiker neigen dazu, auf den Energieverbrauch von Bitcoin hinzuweisen, ohne zu erklären, was das System leistet. Sie vergleichen ihn in der Regel nicht mit fairen Schätzungen des weltweiten Gesamtenergieverbrauchs anderer monetärer Technologien, die derzeit im Einsatz sind. Beispielsweise müssten die Gesamtenergiekosten von Bitcoin und den darauf aufbauenden Second-Layer-Netzwerken auf Bitcoin nicht nur mit den Energiekosten von Fiat-Geld, Banken, Zahlungssystemen und den damit verbundenen Regulierungssystemen in einem Land verglichen werden, sondern mit den kombinierten Kosten all dieser Systeme in der ganzen Welt. Die Wechselkursschwankungen und Unsicherheiten des Handels über mehrere nationale Fiat-Geldsysteme hinweg müssten hinzugerechnet werden, im Gegensatz zu der globalen einheitlichen Natur von Bitcoin. Dann müssten die unkalkulierbaren Kosten für die Allgemeinheit, die durch wiederkehrende Konjunkturzyklen und Inflation als Resultat des Fiat-Zentralbankensystems entstehen, bei der Suche nach einem fairen Vergleich irgendwie berücksichtigt werden. Zitat Ende. Fassen wir also kurz zusammen. Wenn du den Mehrwert von Bitcoin, den Nutzen, denen es den unterschiedlich privilegierten Menschen weltweit bringt, nicht verstehst, dann verstehst du auch nicht, wieso es keine Energieverschwendung ist. Und abgesehen davon folgt der Strom fürs Mining ganz normalen ökonomischen Anreizen. Aber damit Mining wirtschaftlich ist, braucht es den günstigsten Strom, den es weltweit gibt. Und das ist überschüssiger oder gestrandeter Strom, der anderweitig nicht abgenommen werden kann. Ich habe übrigens mal gehört, dass wir nur ein Drittel des Stroms wirklich benutzen, der hergestellt wird, da wir ein Drittel durch Transformations- und Transportprozesse verlieren und ein weiteres Drittel verlieren wir, da der Strom einfach zum falschen Zeitpunkt oder am falschen Ort produziert wurde. Möchte aber dazu sagen, dass ich diese Aussagen nicht belegen kann, aber vorstellen kann ich es mir irgendwie schon. Was aber stimmt ist, dass wir dringend eine Transformation der Energieversorgung, eine Energiewende benötigen. Bei der Energiewende in den Medien sprechen meist alle von Strom und da kommen einem sofort E-Autos in den Sinn. Aber unser Energiebedarf besteht heute nur aus grob 20% Strom. Die 80% ist der Wärmeenergiebedarf. Und wenn wir die fossilen Brennstoffe hinter uns lassen wollen, dann muss die Wärme natürlich auch durch Strom erzeugt werden. Kommen wir also mal zur Wärme. Bei einer klassischen Elektroheizung wird die Wärme dadurch produziert, dass der Strom durch einen hohen elektrischen Widerstand im Leiter muss. Bildlich ausgedrückt drängelt sich jede Menge Strom mit viel Kraft durch ein winziges Loch und durch das ganze Gequetsche und Geschubse in so einer Heizspirale entsteht ordentlich Reibung und es kommt zur Erwärmung. Wärmepumpen hingegen sind auch strombetrieben, funktionieren aber fundamental anders. Denn Wärmepumpen erzeugen ihre Energie, ihre Wärme nicht selbst, sondern entziehen sie ihrer Umwelt, komprimieren sie und pumpen sie ins Haus. Dadurch können sie viel effizienter sein, wenn genügend Wärme in der Umgebung existiert. Wird es aber zu kalt, also wenn kaum noch Wärme vorhanden ist, dann steigt ihr Stromverbrauch auch exponentiell an. Und zu dem Umstand habe ich sogar eine kleine Anekdote. Ich war vor 2 Monaten im Februar in Nordschweden auf Höhe des Polarkreises. Und dort gab es im Januar 3 Tage lang minus 43 Grad Celsius. Im örtlichen Stromnetz ist am 3. Tag einer der Generatoren überlastet und so kam es in der Region zu Stromausfällen von 6 bis 12 Stunden. Das hat dazu geführt, dass einige ihre Häuser verlassen mussten und deren Heizungswasserkreisläufe in den Häusern eingefroren sind und auch geplatzt sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Überlastung der Generatoren auf den viel höheren elektrischen Verbrauch von Wärmepumpen zurückzuführen sind. Dieser krasse Temperatureinbruch ist übrigens in der Art dort nicht üblich. Mir wurde erzählt, dass sowas höchstens alle 25 Jahre mal vorkommt. Aber natürlich habe ich sofort an den Klimawandel denken müssen. Aber ich möchte hier auch überhaupt nichts gegen Wärmepumpen sagen. Die Dinger sind super effizient. Mir ging es nur um den Unterschied zu der Elektroheizung. Und nun kommt dieses Bitcoin-Mining daher und verhält sich sehr ähnlich zu einer Elektroheizung. Nur, dass der Strom vorher etwas Sinnvolleres macht, nämlich Rechenoperationen in Computerchips durchführen, statt sich durch die Heizspirale zu drängeln. Das Ergebnis ist aber dasselbe. Es entsteht Wärme. Und so kann man die klassische Elektroheizung easy peasy durch Mining-Geräte ersetzen. Und smarterweise gibt es inzwischen schon Mining-Geräte, die in baugleichen Dimensionen konzipiert wurden, Vor allem in der Industrie werden die klassischen Elektroheizungen noch eingesetzt. In Baucontainern, Lagerhallen oder für die Prozesswärme. Und da geht gerade innovationstechnisch so einiges. Aber ich habe noch einen anderen Punkt, der wichtig ist. Denn zum ersten Mal kann man Energie sammeln ohne Drittparteirisiko. Was will ich damit genau sagen? Ich meine, wenn man zum Beispiel ein Unternehmen betreibt, welches, sagen wir mal, in der kenianischen Einöde ein Geothermiekraftwerk unterhält, um damit die lokale Energieversorgung für die dort ansässige Industrie zu versorgen, dann ist man von dieser lokalen Industrie abhängig. Denn wenn diese Industrie in die Insolvenz geht, gibt es keine weiteren Abnehmer mehr für den Strom. Und so wäre man gleichzeitig auch insolvent. Bitcoin Mining löst dieses Problem. Daher kann man sagen, auch im Energiebereich befreit sich Bitcoin vom Drittparteirisiko. Und Energiequellen sind weltweit zwar nicht unbedingt super gleichmäßig verteilt, aber dennoch recht dezentral. Aber wie erwähnt, kann Energie meist nur lokal verbraucht werden. Ich erinnere nochmal an den Anfang unseres Exkurses, dass die Eisenbahn, die mobilisierte Dampfmaschine quasi, die Kohle damals verteilt hat. Und auch heutzutage wird das Öl in Supertankern über die Weltmeere verschifft. Aber diese Option gibt es nicht immer. Und daher gibt es stellenweise viel Überschussstrom oder gestrandeten Strom auf der Welt. In der Größenordnung, ja, auf jeden Fall von über 10%. Aber seit 2009, mit dem Aufkommen des Bitcoin-Minings, ist es quasi möglich, Energie über das Internet zu verkaufen. Und das ist ein absoluter Gamechanger in der Energieindustrie. Allein in Amerika entsteht jeden Tag Erdgas nur als Abfallprodukt bei der Erdölförderung in der Größenordnung von 4 Gigawatt, was verbrannt wird. Und dieses wird durch Bitcoin Mining jetzt nutzbar gemacht. Man kann also ernsthaft sagen, dass seitdem es Bitcoin gibt, es keinen gestrandeten Strom mehr gibt, denn das Bitcoin Mining macht es immer nutzbar. Und die Unternehmen, die das verstanden haben, erwirtschaften sich einen Wettbewerbsvorteil und zwingen irgendwann alle anderen Unternehmen nachzuziehen. Energie ist Wohlstand. Und Unternehmen wie Shell, Saudi Aramco, Gazprom, BP, die großen Jungs, die schlafen nicht. Die sind da schon dran. Gut, das waren jetzt erstmal alles Aussagen von mir soweit, die dir den positiven Impact von Bitcoin Mining nahelegen sollen. Aber was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Ja, da gilt es etwas differenzierter drauf zu schauen. Denn das Bitcoin-Netzwerk gibt es erst seit 2009, also seit aktuell 15 Jahren. Und in seiner Anfangszeit haben nur ein paar Dudes mit ihren Laptops Bitcoin-Mining betrieben, bis man irgendwann dazu übergegangen ist, von den Prozessoren auf Grafikkarten umzusteigen. Das hielt aber auch nur kurz an. Dann gab es eine kleine Ära von USB-Minern, die man an den PC anschließen konnte, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Bis dann Ende 2013 Bitmain mit ihren ersten ASIC-Minern auf den Markt kam. ASIC steht für Application Specific Integrated Circuit. Es handelt sich also einfach auf das Bitcoin-Mining zugeschnittene Chips, die einfach viel effizienter sind, weil sie direkt für das schnelle Hashen konzipiert wurden. Aber wir blicken auf maximal 10 Jahre ernsthaftes Bitcoin-Mining zurück. Die erste große Studie, die dann vorgestellt wurde, kam 2019 aus Cambridge, die leider viele Fehler in ihren Berechnungen hatten und Bitcoin in ein grottig schlechtes Licht gestellt haben. Natürlich haben sich viele Medien gleich drum gerissen, sowie auch größere Klimaschutzorganisationen. Leider sogar bis heute. Und auch deswegen habe ich am Anfang diesen Anchor oder Confirmation Bias aus der Neurowissenschaft kurz erwähnt. Wenn du als erstes immer nur von diesen negativen Seiten aus der Presse hörst, ohne verstanden zu haben, was eigentlich da passiert, wird es schwierig, die positiven Seiten zu akzeptieren. Also zurück zum großen Cambridge Paper. Denn dass das von Cambridge vorgestellte Modell des Stromverbrauchs und der verursachten Klimaemissionen total unvollständig war, haben die Autoren später auch selbst eingeräumt und ihr Modell 2023 verbessert und geupdatet. Eines der größten Fehler war, dass sie das Off-Grid-Mining, was ca. ein Drittel des gesamten Minings ausmachte, nicht mit einbezogen haben, da ihnen dazu zu wenig Daten vorlagen. Was durch die Autarkie natürlich vor allem durch erneuerbare Energie betrieben wird. Auch kam es 2019 zu einem recht kurzweiligen Effekt, dass das vorgestellte Modell stark verzerrte. Denn 2019 verbannte China das Mining aus seinem Land, was zur Folge hatte, dass binnen ein paar Wochen ca. ein Drittel des gesamten Bitcoin-Minings eingestellt wurde, was sich leicht anhand der Hashrate im Netzwerk ablesen ließ. Da die Mining-Operateure natürlich immer auf der Suche nach dem günstigsten Strom sind, wählten viele von ihnen Kasachstan als nächste Heimat, sodass zwischenzeitlich 18% der Bitcoin-Miner in Kasachstan nach Bitcoin schürften, wozu knapp 80% der Elektrizität aus fossilen Brennstoffen, vor allem Kohlestrom, stammt. Der Grund dafür war aber einfach, dass dort der Strompreis subventioniert, also durch staatlichen Eingriff günstig gehalten wurde. Die kasachische Regierung hatte aber das Bitcoin-Mining natürlich nicht auf dem Schirm und führte Anfang 2023 eine progressive Steuer für die Bitcoin-Miner ein, woraufhin viele Miner schon 2022 das Land verließen. Laut dem Bitcoin-Umweltaktivisten Daniel Batten fiel der Anteil Kasachstans an der Hashrate des Bitcoin-Netzwerks bereits bis zur Einführung der Steuer im Januar 2023 auf nun 6,4% und laut seinem aktuellen Newsletter, also Nummer 9, sind es inzwischen unter 1%. Trotz des Mining-Verbots kommt aktuell übrigens ca. 15% der globalen Hashrate aus China. Dort meist off-grid, also ohne Anschluss an das öffentliche Stromnetz und vor allem aus Wasserkraft. Vor allem während der Regensaison und aus den Provinzen Beijing, Wuhan und Xi'an. Es wurden auch schon Vorfälle gemeldet, dass einige Gemeinden das Mining dulden, wenn sie Nutzungsrechte für die Abwärme bekommen. Was aber in Bezug auf das Klima noch viel interessanter als der Stromkonsum des Netzwerks sind, sind deren Emissionen. Batten berichtete, dass das Bitcoin-Mining ein Allzeithoch an nachhaltiger Energieverwendung und Emissionsminderung erreicht hat. Laut Batten stammt 54,5% der für das Bitcoin-Mining verwendeten Energie aus nachhaltigen Quellen und die Industrie kompensiert direkt 7,3% aller ihrer Emissionen, ein Wert, den keine andere Industrie erreicht. Obwohl Bitcoin weiterhin mehr Emissionen produziert, als das Netzwerk kompensiert, betonte Batten, dass es die schnellste Industrie werden kann, um Treibhausgas negativ ohne Kompensation zu sein. Außerdem haben weder die Emission noch die Emissionsintensität zugenommen. Letztere hat sich in den letzten 4 Jahren sogar von 602 Gramm pro Kilowattstunde auf 254 Gramm pro Kilowattstunde entwickelt. Das ist eine Verringerung von knapp 60%. Damit hat Bitcoin die niedrigste Emission aller großen globalen Branchen und das, während die Hashrate und der Preis drastisch angestiegen sind. Das macht Bitcoin auch zur einzigen Branche weltweit, in der das Wachstum der Branche nicht zu einem Anstieg an Emissionen führt. Aber wie kommt dieser Daniel Batten jetzt zu solchen Daten? Indem er für die Off-Grid-Anlagen selbst ein neues Modell mit dem Namen BEAST, Bitcoin Energy and Emissions Sustainability Tracker, entwickelt hat. Es handelt sich dabei um die Daten von 52 Off-Grid-Mining-Unternehmen, die nicht von Cambridge berücksichtigt wurden. Davon nutzen übrigens nur 5 fossile, 6 gemischte und 41 ausschließlich nachhaltige Energiequellen. Aber Ende August 2023 räumte Cambridge bereits selbst ein, dass der Energieverbrauch und die Emissionen in ihr Modell zu hoch eingeschätzt wurden, woraufhin Bloomberg dieses Modell fallen ließ und schließlich das BEAST-Modell von Daniel Batten verwendete, da es präziser sein soll. Diese Neubewertung könnte auch einige ESG-Investoren beeinflussen. Link dazu natürlich in den Shownotes. Wichtig ist eben, dass bei einem so jungen, technologisch innovativen Industriezweig auch die neuesten Zahlen und Entwicklungen zu beachten sind. Die zurzeit gefragtesten Plätze zum Minen sind übrigens aktuell Dubai, durch die vielen angelegten Solarparks, Paraguay, durch die viele Wasserkraft, durch die Iguazu-Wasserfälle und Äthiopien, ebenfalls durch das dortige zweitgrößte Wasserkraftwerk Afrikas. Dort hat die Regierung gerade zusammen mit der West Data Group, einem Fintech-Unternehmen aus Hongkong, eine Absichtserklärung über ein 250 Millionen Dollar Projekt unterzeichnet. In Äthiopien ist der Handel mit Kryptowährungen zwar verboten, aber das Mining erlaubt. Vor allem, wenn es die Regierung vormacht. Aber verlieren wir uns nicht in Details. Inzwischen häufen sich immer neue wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Energie, Klimaschutz bzw. ESG zum Thema Bitcoin. Daher möchte ich dir an dieser Stelle nun kurzweilige Zusammenfassungen von ein paar dieser Reports und wissenschaftlichen Artikeln geben. Der erste Bericht heißt Bitcoin and the Energy Transition – From Risk to Opportunity und kommt vom Institute of Risk Management. Dort sind folgende Aussagen enthalten. Erste Aussage: Bitcoin ist ein hoher Stromverbraucher, aber nur geringer CO2-Emittent. Zitat: Während Bitcoin ein Stromverbraucher ist, bedeutet dies nicht, dass es einen hohen CO2-Ausstoß darstellt. Zweite Aussage: Es ist ein guter Partner für die Energiewirtschaft. Zitat: Entgegen der Intuition ist es Bitcoins Energiebedarf, der es zu einem guten Partner für die Energiewirtschaft macht. Und dritte Aussage: Es verbraucht Energie, die verschwendet worden wäre. Zitat: Bitcoin ist ein Käufer der letzten Instanz für den gesamten Strom. Ohne Bitcoin wäre dieser sonst ungenutzt geblieben oder gestrandet. Der zweite Report ist von KPMG, einem der vier umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt. Deren Report heißt Bitcoin's Role in the ESG Imperative. Aussage: Bitcoin erleichtert den Übergang zu erneuerbaren Energien. Zitat: Angesichts der flexiblen Nachfragelast von Bitcoin, der Fähigkeit, neben erneuerbaren Energiequellen zu kooperieren, der Nutzung ungenutzter Energiequellen und seiner Fähigkeit zur Reduzierung von Emissionen beizutragen, können Bitcoin-Miner ein nützlicher Verbündeter beim Übergang hin zu erneuerbaren Energiequellen und zur Reduzierung der Emissionen trotz seines erheblichen Energieverbrauchs sein. Zweite Aussage: Bitcoin stabilisiert das Stromnetz. Zitat: Das Bitcoin-Mining hat gezeigt, dass es in der Lage ist, zum Ausgleich von Stromnetzen beizutragen, da es in Zeiten hoher Nachfrage seinen Energieverbrauch schnell drosseln kann. Dritte Aussage: Es kann Methan reduzieren. Zitat: Bitcoin-Miner suchen nach neuen und kreativen Wegen zur Energiegewinnung, was auch zur Reduzierung des Methanausstoßes in der Atmosphäre geführt hat. Darüber hinaus wurde die Fähigkeit von Cruise Energy, Emissionen durch den Einsatz von Gasabfackelungen zu reduzieren, kürzlich in einem von Weltwirtschaftsforum produzierten Video hervorgehoben. Und vierte Aussage und letztes Zitat: Abschließend lässt sich sagen, dass Bitcoin im gesamten ESG-Framework eine Reihe von Vorteilen zu bieten hat. Und jetzt habe ich nochmal ein paar Kernaussagen von weiteren wissenschaftlichen Artikeln, die recht aktuell sind, für euch zusammengefasst. Da wäre als erstes Drivers of Bitcoin Energy Use and Emissions vom Juli 23 mit der Kernaussage: Mit einer höheren Maschineneffizienz und nachhaltigeren Energiequellen haben die Emissionen des Bitcoin-Minings wahrscheinlich bereits ihren Höhepunkt erreicht und tendieren nun abwärts. Zweites Paper: Bitcoins Carbon Footprint Revisited. Kernaussage hier: Unsere Forschungsergebnisse unterstützen eine mögliche Rolle des Bitcoin-Minings bei der Förderung der Netzdekarbonisierung durch effektive Nachfragesteuerung. Drittes Paper: From Mining to Mitigation von der Cornell University im Oktober 23. Deren Kernaussage ist: Bitcoin Mining hilft Projektentwicklern, erneuerbare Energien, mehr Gewinne zu erzielen, die bei Reinvestitionen den Übergang zu erneuerbaren Energien beschleunigen kann. Viertes Paper: Bitcoin and its Energy, Environmental and Social Impacts vom November 23 mit der Kernaussage: Der Bitcoin Mining Sektor hat ein transformatives Potenzial, insbesondere in Bezug auf Demand Response, Netzflexibilität und Methanminderung. Und das neueste peer-reviewte Paper vom März 24: Climate Sustainability through a Dynamic Duo, Green Hydrogen and Crypto Driving Energy Transition and Decarbonization. In dem heißt es: Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Produktion von grünem Wasserstoff gepaart mit Kryptooperationen den Einsatz von Solar- und Windkraftkapazitäten beschleunigen kann, um konventionelle CO2-Einsparungen zu fördern. Anmerkung von mir: Gemeint sind Bitcoins Proof-of-Work-Operationen. Da kommen wir gleich noch zu. Insbesondere die Nutzung des wirtschaftlichen Potenzials aus grünem Wasserstoff und Bitcoin bei schrittweisen Investitionen und Ausbau in erneuerbaren Energien kann dieses dynamische Duo Kapazitätserweiterungen von bis zu 25,5% bei Solarparks und bis zu 73,2% für Windkraftanlagen ermöglichen. Daher können die vorgeschlagenen technologischen Lösungen, die den grünen Wasserstoff und Bitcoin-Mining nutzen, unterstützt durch geeignete politische Interventionen nicht nur die Kapazitäten für die Erzeugung erneuerbarer Energien und den CO2-Emissionsausgleich stärken, sondern auch erheblich zur Erreichung der Klimanachhaltigkeit beitragen. Alle Reports sind natürlich in den Shownotes. Wow, okay, ich glaube, das reicht langsam mal. Alle Kernpunkte haben wir, glaube ich, abgearbeitet. Und dich noch mehr mit wissenschaftlichen Papern zu langweilen, ist ja jetzt auch nicht unbedingt zielfördernd. Ja, hättest du das gedacht? Das ist doch intuitiv komplett das Gegenteil zu den ersten Gedanken, die man zu dem Bitcoin-Mining hat. Also zumindest ging mir das damals so. Dass es, ja, dreckig, verschwenderisch ist. Und ja, jetzt kommen diese Aussagen. Und es klingt ziemlich effizient, innovativ und ja, sollte man doch fördern. Das ist ja das, wohin wir wollen. Die Energietransformation meistern, die Klimagasemissionen senken und dadurch den Klimawandel verlangsamen. Bitcoin ist dafür ein Mega-Beschleuniger. Und zwar genau jetzt, wo wir es brauchen und nicht erst in 20 Jahren. Gleichzeitig können wir dabei energieunabhängig werden und dabei fahren dabei unser bestehendes Energienetz nicht gegen die Wand aufgrund von Überlastungen. Bitcoin nimmt niemandem was weg. Es fördert. Es fördert diese Transformation. Und es werden trotzdem innovative Speicherlösungen gebraucht. Man kann den Strom trotzdem benutzen, um Wasserstoff herzustellen. Die Bitcoin-Miner nehmen den Rest des Stroms, der anfällt. Wie Müllschlucker. Ist nichts mehr da, verschwinden sie und werden woanders benutzt. Die sind ja komplett ortsagnostisch. Deswegen ist mir auch wichtig, dass die Message schneller in die Öffentlichkeit getragen wird und warum ich diesen Podcast hier aufnehme. Und das Coole daran ist, es braucht dazu keinen Staat, der je nachdem halbherzig irgendwelche selbst auferlegten Klimaziele verfolgt, solange er es den Menschen irgendwie zumuten kann, ohne viele politische Wähler zu vergraulen. Es geschieht von alleine, durch ganz normale marktwirtschaftliche Anreize. Klimaschutz ist ja quasi nur ein Nebenprodukt. Und da fällt mir ein, dass man durch diesen Ablasshandel ähnlichen CO2-Emissionshandel ja auch noch als zusätzliche Einnahmequelle beim Bitcoin-Mining für sich nutzen kann. Aber denk mal nicht nur an Deutschland. Ich spreche von einem durch den ökonomischen Anreiz sich selbst verstärkenden weltweiten Klimaschutzbeschleuniger, der nebenbei noch Wohlstand durch den Ausbau von Energieinfrastruktur und den Menschen bemächtigt, selbst souverän zu handeln, da es keine Gatekeeper mehr gibt. Denn im Kern geht es ja gar nicht um Klimaschutz oder Energietransformation. Es geht um den Kaufkrafterhalt der geleisteten Lebenszeit für alle Menschen. Fair. Und nicht nur für die privilegierten Menschen, die in anderen Dingen als der entwertenden Landeswährung sparen können. Aber eine grundlegende Frage haben wir noch gar nicht geklärt. Nämlich die Frage, könnte Bitcoin auch einfach keine Energie verbrauchen? So à la Bitcoin war ja nur die erste von diesen Kryptowährungen. Die neueren, die verbrauchen doch auch kaum Energie. Ja, solche Aussagen höre ich öfter mal. Und übrigens war Bitcoin nicht die erste Kryptowährung. Achso, hast du gewusst, dass als das Internet aufkam, damals niemand dachte, dass die Menschen einfach so ihre Kreditkarteninformationen im Internet bei unbekannten Händlern hinterlegen würden? Das wäre ja auch verrückt, oder? Naja, daher suchten Unternehmen wie Visa, aber auch zum Beispiel die niederländische Regierung, nach einer Möglichkeit, digital und anonym an ihren Mautschranken zu bezahlen. 1994 gab es eine solche Möglichkeit mit der Firma DigiCash, deren Gründer David Chaum schon 1983 eine Idee für solche Zahlungslösungen beschrieb. Das von DigiCash herausgebrachte Bezahlungssystem eCash wurde sogar von der Deutschen Bank benutzt und es bot seinen Kunden an, die D-Mark gegen eCash-Token zu tauschen, um anonym im Internet zu bezahlen. Ja, richtig, das war Ende der 90er. Selbst Microsoft wollte in Windows 95 standardmäßig eCash einbauen und bot David Chaum 100 Millionen Dollar dafür an. Auch die damals größte Suchmaschine Netscape wollte eCash benutzen. Alle wollten es, aber David Chaum wollte sein patentiertes Zahlungssystem nicht aus den Händen geben. Erst 1998 und mit einem neuen Chef bei DigiCash kam es zu einem Umbruch im Unternehmen. Aber ja, inzwischen war das mit den Kreditkarteninformationen preisgeben bei den Menschen kein Problem mehr, da die Banken dafür hafteten und so gab es kein Geschäftsmodell mehr für DigiCash. Anyway, zurück zur Frage. wieso muss Bitcoin überhaupt so viel Energie einsetzen? Und das ist erstmal eine sehr berechtigte Frage. Daher möchte ich nachfolgend auf diesen Mechanismus eingehen, wieso Bitcoin Strom verbrauchen muss. Und als Einstieg dazu greife ich die Überlegung von einem gewissen Jason Lowry auf. Und allgemein kann man sagen, dass jeder, der zum Thema Bitcoin kommt, seinen eigenen hermeneutischen Zirkel ja mitbringt. Heißt, jeder hat seinen individuellen Bildungs- und Erfahrungshorizont im Leben und blickt quasi durch eine andere Brille auf dieses neue Thema. Und Jason Lowry ist bei den amerikanischen Streitkräften tätig als Technologie- und Innovationsbeauftragter. Er hatte im Rahmen seiner, ich glaube, Dissertation war es, am MIT die Aufgabe gehabt, seinen Vorgesetzten, also dem US-Verteidigungsministerium, über die nationalen strategischen Auswirkungen von Bitcoin zu beraten. Aber zu welchem Schluss kommt nun dieser Soldat? Lowry präsentiert in dieser Dissertation eine neuartige Theorie, dass Bitcoin nicht nur ein Peer-to-Peer-Bargeldsystem darstellt, sondern auch, und das ist noch wichtiger, eine neue Form der Kriegsführung des digitalen Zeitalters, die die nationale Sicherheit, die Cybersicherheit und möglicherweise sogar die Basisarchitektur des Internets verändern wird. Unter Verwendung wissenschaftlicher Konzepte aus den Bereichen der Biologie, Evolution, Anthropologie, Politikwissenschaft und Computertheorie fasst Lowry in seinem Werk die Dynamik der Machtprojektion in der menschlichen Gesellschaft zusammen und liefert ein Argument dafür, warum aufkehrende Proof-of-Work-Technologien, insbesondere Bitcoin, einen dramatischen Einfluss darauf haben werden, wie sich Menschen auf globaler Ebene organisieren, kooperieren und konkurrieren, indem sie Bevölkerung in die Lage versetzen, physische Macht zu projizieren in und durch den Cyberspace. Lowry kommt zu dem Schluss, dass Bitcoin einen nationalen strategischen Imperativ darstellt, den die USA so schnell wie möglich unterstützen und übernehmen sollten, da sie sonst Gefahr laufen, ihre Führungsrolle als globale Supermacht im 21. Jahrhundert zu verlieren. So, erstmal vielen Dank, ChatGPT, für diese Zusammenfassung. Okay, krass. Jetzt mal langsam mit den Pferdchen. Das klingt im ersten Moment einfach wild. Und ich möchte an dieser Stelle auch nicht auf seine komplette Arbeit eingehen, aber runtergebrochen hat er einfach einige gute Erklärungen, wieso Bitcoin so viel Strom verbraucht, durch seinen eingesetzten Arbeitsnachweis, dem sogenannten Proof-of-Work-Mechanismus. Also, Proof of Work ist der Arbeitsnachweis bei Bitcoin, der festlegt, wer das Recht hat, den nächsten Block in die Blockchain zu schreiben. Und runtergebrochen geht es darum zu definieren, wer welche Eigentumsansprüche hat. Daher müssen wir erst einmal über Eigentumsrechte sprechen. In der Tierwelt, vor allem bei Rudeltieren, wird die Rangfolge und dadurch die Besitzansprüche über die Ressourcen durch ein konstantes Duellieren untereinander festgelegt. Seit Jahrtausenden gilt das Gesetz des Stärkeren. Nur die Stärksten haben überlebt und sich fortgepflanzt, weil sie aufgrund ihrer Stärke zum Beispiel genügend Nahrung auftreiben konnten. Und physische Stärke ist Energie, die man in Watt, also wieder Joule pro Sekunde, messen kann. Und dabei sollte man nicht vergessen, dass sich dieses System des Rechts des Stärkeren unter allen anderen Systemen durchgesetzt hat. Lowry nennt es Proof of Power. Und durch seinen großen Neokortex hat der frühe Mensch angefangen, Stärke zu abstrahieren und alternative imaginäre Systeme als das Recht des Stärkeren zu benutzen. Es wurden Leute auserwählt, die imaginäre Stärke besaßen. Es kam also zur Einführung des Ranges, zum Beispiel Könige, Pharaos, die über die Eigentumsansprüche der anderen Menschen regierten. Spannend ist dabei allerdings der Effekt, dass wenn man seine eigene Stärke nicht mehr zur Schau stellt, sich also nicht als dominant zur Abschreckung vor anderen zeigt und gibt, man selber immer unsicherer wird. Dieser Effekt hat vor allem zur Domestizierung von Tieren geführt. Bei den Tieren war der Effekt natürlich stärker. Da der Mensch die wehrhaften Tiere einfach beseitigt und die gehorsamen Tiere weitergezüchtet hat, bis letztlich der Wille zur Stärke nicht mehr vorhanden war. Aus Wildschweinen, die sich verteidigen, wurden Hausschweine. Aus dem wehrhaften Wolf wurde der zahme Hund. Durch diesen Übergang von dem Gesetz des Stärkeren mit der physischen Stärke oder Gewalt hin zu der Abstrahierung von Stärke oder Macht gibt es viele Entwicklungen. Der Mensch wurde sesshaft und es kam zur Agrarrevolution. Den Teil hatten wir ja schon am Anfang. Das neue Rangsystem führte zu abstraktem Denken und zu Philosophie, Theologie Und es war moralisch verwerflich, physische Stärke zur Durchsetzung von Eigentumsansprüchen einzusetzen. Aus zwei guten Gründen. Erstens, der Einsatz von physischer Stärke ist Energieverschwendung. Wenn sich die Männer jeden Tag die Köpfe einschlagen, produzieren sie nichts für die Gemeinschaft. Am Ende steht quasi weniger Arbeitskraft für die Gesellschaft zur Verfügung. Und der zweite Punkt war, man kann sich dabei ernsthaft verletzen. Und auch hier stünde am Ende weniger Arbeitskraft der Gesellschaft zur Verfügung. Tiere haben übrigens einen Instinkt, sich nicht ernsthaft zu verletzen, wenn sie sich mit anderen Tieren um die Rangfolge messen. Zum Beispiel sind Geweihe nur zum Duellieren, aber nicht zum ernsthaften Verletzen des Rivalen ausgelegt. Aber beim Kräftemessen gibt es natürlich auch immer ein Risiko der Verletzung. Auch Menschen wollen sich ebenso wenig ernsthaft verletzen. Und selbst in Kriegen gibt es viele Beispiele, dass Menschen absichtlich nicht aufeinander schossen, sondern nur so taten. Gleichzeitig gab es durch den imaginären Machtkonsensus aber auch dramatische strategische Sicherheitsauswirkungen. Denn man war auf die gutmütige Herrschaft der Ranghöheren angewiesen. Und egal wie nobel das Prinzip ausgelegt ist, es gibt immer irgendwann eine Person, die diese Macht zu ihren Gunsten und dadurch andere Menschen ausnutzen. Die Geschichte ist voll davon. Es ist gesellschaftlich ein effizienteres System, keine Frage, aber es ist und bleibt ein Vertrauenssystem. Außerdem ist physische Stärke endlich. Der Alpha-Wolf kann nur eine gewisse Menge an Wölfen in Schach halten, aber imaginäre Macht ist unendlich und ohne weitere Grenzkosten verbunden. Allerdings muss man sich eben auch diesem Machtgefüge angehörig fühlen, zum Beispiel als Stamm oder Volk, und diese Hierarchie beachten. Außenstehend akzeptieren diese Machtverhältnisse nicht. Daher hat auch dieser imaginäre Machtkonsens auch reale physische Limitierungen und noch nie hat ein Machtsystem die ganze Erde kontrolliert. Das Römische Reich oder das der Mongolen war riesig, aber niemand konnte die ganze Welt unterwerfen. Daher ist es für jede Macht wichtig, ein vernünftiges Militär zu unterhalten, damit man nicht von der benachbarten Herrschaft angegriffen oder bedroht wird. Doch während sich der Rang beim imaginären Machtkonsens ändern kann oder sich auch die Regeln ändern können, ist physische Stärke immer real und inklusiv. Jeder kann sich wehren, mit Händen, Füßen, einem Messer oder wie auch immer. Daher sind auch Filme populär, wo sich ein Einzelner gegen eine Übermacht behaupten kann. Mir fallen da auf Anhieb Herr der Ringe, Independence Day, 300, iRobot oder auch klassisch David gegen Goliath ein. Der Unterschied zum Tier ist nun, ein Tier kann nur eigene physikalische Leistungen für sich nutzen, indem es mit Muskelkraft und Schnelligkeit seine Beute reißt. Auch die Rangfolge innerhalb eines Rudels wird durch die Dominanz, also physikalische Leistung sozusagen, bestimmt. Der Mensch hat seine eigenen physikalischen Limitierungen, seine Muskelkraft, überwunden. Durch seinen Verstand hat er gelernt, auch andere Energiequellen für sich zu nutzen, beispielsweise das Feuer, und erreicht durch neue Methoden und Technologien immer höhere Energiedichten und Ausbeuten. Das hatten wir auch schon am Anfang. Diese Technologien vereinen zunehmend mehr physikalische Leistung. Aus Muskelkraft wurden Waffen wie Speere, später die Armbrust, mit dem Schießpulver waren wir dann beim Gewehr, irgendwann bei Raketen und am Ende bei der Atombombe. Machtprojektionstechnologien nennt Lowry das. Physikalische Leistung ist grundsätzlich inklusiv. Jeder kann sie ausüben, ohne um Erlaubnis zu fragen oder jemand anderen zu vertrauen. Und da die Menschheit aber mit Atombomben eine Waffe erfunden hat und nicht nur den Feind, sondern im schlimmsten Fall auch die ganze Menschheit auslöschen kann, ist diese Waffe zu gefährlich geworden, um sie einzusetzen. Danach könnte man sagen, dass die Menschen die Eigenschaft, ihr Eigentum erlaubnisfrei und vertrauensfrei selbst kontrollieren zu können, verloren hat und man quasi übergeordnet immer den Atommächten vertrauen muss. Und physikalische Leistung, also gemessen in Watt, kann man durch unterschiedliche Arten erzeugen. Da gibt es zum Beispiel chemische Energie, zum Beispiel bei einer Verbrennung, thermische Energie, zum Beispiel Wärme, potenzielle Energie, zum Beispiel bei Lageenergie, kinetische Energie, also aus Beschleunigung, oder eben, wie im Bitcoins Fall, durch elektrische Energie in Form von Strom. Also beantworten wir nun endlich die Frage, wie man seine Eigentumsansprüche einfordern bzw. durchsetzen kann. Erstens, du verteidigst dein Eigentum selbst, kannst dabei aber schlecht anderen ökonomischen Tätigkeiten nachkommen und hast nur begrenzte Ressourcen. Du brauchst zum Beispiel irgendwann mal Schlaf, neue Kraft und kannst nicht gleichzeitig an mehreren Orten sein. Oder zweitens, du vertraust. Du vertraust anderen, dass sie dir dein Zeug einfach nicht wegnehmen. Oder drittens, du bezahlst jemanden dafür, dass er dein Zeug verteidigt, dein Eigentum. Aber du musst auch in diesem Fall darauf vertrauen, dass sie sich nicht gegen dich wenden. Und hier mal der letzte Gedanke von Laurie dazu. Wenn wir doch nun durch die Atombombe am Ende des Wettrüstens, also dieses Machtprojektionsspiels, angekommen sind, wie werden wir uns dann zukünftig messen? Wir sichern unsere Eigentumsansprüche durch Landesgrenzen zu Land, Wasser und Luft in Form von meist kinetischer Energie mit Panzern, Schiffen und Flugzeugen ab. Laut Laurie sichert das Bitcoin Mining durch elektrische Energie unsere Eigentumsansprüche im Cyberspace ab. Und nun mal wieder ein Fun Fact. Hast du gewusst, dass im Jahre 1900 Nikola Tesla gefragt wurde, wie er sich die Kriegsführung in Zukunft vorstellt, meinte, dass er glaubt, dass es irgendwann Energy Battles zwischen intelligenten Maschinen geben wird? Naja, das wäre ja sowas. Wir duellieren uns um das Eigentum im Cyberspace. Das ist der Grund, wieso Laurie sein Buch zu diesem Konzept auch Soft War genannt hat. Soft wie in duellieren, nicht vernichten. Aber anstatt eine spezialisierte militärisch-industrielle Infrastruktur bereitzustellen, um die Machtansprüche zu sichern, aber gleichzeitig nicht anderweitig nutzbar ist, baut Bitcoin eine energieeffiziente Stromerzeugerindustrie auf, die in seiner Konsequenz gleichzeitig weltweit zu Wohlstand durch den Ausbau und das Erschließen neuer Energiequellen und Infrastruktur führt, die sogar gewinnbringender von anderen Stromabnehmern wie Privathaushalten genutzt werden kann und man nach dem Verwenden für das Bitcoin-Mining, also dem Aspekt der Absicherung des Netzwerks, sogar noch quasi verlustfrei die aufgewendete elektrische Energie in Form von Wärmeenergie zurückbekommt. Mind-blowing. Ich glaube, es lohnt sich, da mal wirklich drüber nachzudenken. Aber nun machen wir mal wirklich Schluss mit dieser Theorie. Wichtig ist zu verstehen, dass man es entweder selber macht oder jemandem vertrauen muss. Nur unser heutiges Fiat-System ist leider auf diesem Vertrauenskonsens aufgebaut. Aber das Problem damit ist, dass auch wenn man weiß, dass Geldmengenausweitung schlecht ist, die Regierung es gerne benutzen, um sich quasi frisches Geld zu beschaffen und dadurch die Probleme der Gesellschaft nach ihrem Empfinden lösen oder zumindest steuern können. Dabei kommt die Kaufkraft durch dieses neu erschaffene, eben als frisch betitelte Geld vom Kaufkraftverlust der Allgemeinheit, die diese in den nächsten Monaten, vielleicht sogar erst Jahren, als Inflation wahrnimmt. Aber da neue Steuererhebungen oder Erhöhungen immer negativ von der Bevölkerung aufgenommen werden und aufwendig öffentlich diskutiert werden müssten, hey, lass uns doch einfach das Gleiche durch die Hintertür erreichen, indem man die Geldmenge ausweitet. Und je nach Herrscher oder Regierung kann dieses Geldmonopol eben stärker, ja muss schon sagen, missbraucht werden. Ein Nebeneffekt ist, dass die Banken, über die diese Ausweitung dann läuft, in dem Prozess auch ihren Anteil bekommen, sodass diese privatwirtschaftlichen Institutionen an Einfluss gewinnen. Hashtag Cantillon-Effekt. Bitcoin baut eben nicht auf diesem Vertrauenskonsens auf, sondern auf dem physikalischen Erbringen von Leistungen. Und das ist, wie gesagt, inklusiv. Jeder kann das Bitcoin-Mining ausüben. Und auch jeder kann Bitcoin benutzen. Ja, auch Kriminelle. Es ist wie ein Hammer. Auch den darf jeder benutzen. Ja, auch Kriminelle. Denn beim Bitcoin kann jeder diese Leistung in Form von elektrischer Energie erbringen. Wobei man die Hashes natürlich auch per Hand ausrechnen kann. Nur können das die Computer quasi unendlich mal schneller. Aber am Ende ist es nur Mathematik. Die Mining-Computer tippen ähnlich wie bei einem Lotterieschein eine Zahl, rechnen den Hash damit durch und überprüfen, ob die gewählte Zahl einen gültigen neuen Hash erzeugt oder Block. Es ist quasi Brute-Forcing. Und das verbraucht am Ende den vielen Strom. Aber diese physikalischen Einschränkungen sind es, die es unkorrumpierbar machen. Man kann nicht cheaten, man muss diese Energie aufbringen. Und da die Energieerzeugung weltweit dezentral ist, wird auch im Cyberspace niemand jemals die Macht über das Netzwerk erlangen können. Anstatt Vertrauen setzt das Bitcoin-Protokoll auf reale Leistung. Und das Bitcoin-Protokoll sagt, die Geldmenge ist begrenzt Und diese Begrenztheit wird mit dem Halving-Event durchgesetzt. Das ist das Event, bei dem sich nach jeweils 210.000 Blöcken, was ungefähr alle 4 Jahren entspricht, die Neuausschüttung von den Coins halbiert. So wird es maximal nur 21 Millionen Stück davon geben. Und niemand hat die Macht, dieses Gesetz zu ändern oder für sich zu manipulieren. Darüber hinaus gibt es auch keinerlei Anreize dazu, diese Zahl jemals zu ändern. Um es zu veranschaulichen, gehen wir davon aus, du hast ein Hundertstel aller Coins. Wieso würdest du die Menge ausweiten wollen, um am Ende, sagen wir, nur noch ein Hunderttausendstel der Menge zu haben? Oder du willst es doch manipulieren? Dann brauchst du mehr als die Doppelte der gesamten aufgebrachten Energiekosten, und zwar für immer. Das ging vielleicht noch 2012, wo es nur ein paar USB-Miner gab. Aber jetzt geht es nicht mehr. Und neben der ganzen Hardware in Milliardenhöhe und auch die Energiekosten von etlichen Milliarden, die musst du stemmen. Und wenn du das alles geschafft hast, stelle ich meine Bitcoin-Netzwerk-Node so ein, dass ich deine Hashes einfach nicht mehr akzeptiere. Herzlichen Glückwunsch. Denn wie genau das Bitcoin-Mining funktioniert, ist hier nicht so relevant. Aber man muss unbedingt eins wissen. Die Bitcoin-Miner haben selber keine Macht über das Netzwerk. Sie stellen dem Netzwerk nur das Mining als Dienstleistung zur Verfügung. Wie schon erwähnt, wandeln sie den Strom in Computerleistung um und suchen eine passende Zahl, um einen gültigen Hash für den aktuellen Transaktionsblock zu finden. Aber die Validation erfolgt über die dezentralen Bitcoin-Nodes der einzelnen Netzwerkteilnehmer. Eine schöne Veranschaulichung ist übrigens ein Kreuzworträtsel. Denn zu lösen benötigt man viel Aufwand. Das machen die Miner. Aber das Ergebnis zur Überprüfung, das geht ganz schnell. Und das machen die Validatoren. Und ich sagte ja gerade, die Bitcoin-Miner wandeln den Strom in Computerleistung um. Die Computer spucken diese aufgewandte Energie aber quasi verlustfrei wieder aus, da Energie nie verloren geht, sondern immer nur umgewandelt wird. In Europa Bitcoin-Mining im großen Stile zu betreiben, ist aufgrund der hohen Strompreise verglichen mit der ganzen Welt quasi vernachlässigbar. Als Schwamm überall den anfallenden Überschussstrom aufzusaugen und in Kapital umzuwandeln, ist es natürlich immer noch eine gute Idee. Aber so richtig effizient wird es, wenn man eigentlich gar keine Bitcoins anstrebt, sondern Wärme und das Mining und damit die Bitcoins als Nebenprodukt ansieht. Daher sehe ich hier vor allem einen aufkommenden Markt, der durch europäischen Ingenieursgeist viele neue Konzepte in Sachen Wärmemanagement eröffnet. Ich habe es anfangs schon erwähnt, das Bitcoin-Mining macht die klassische Elektroheizung quasi obsolet. Durch Bitcoin-Mining gewärmte Aquaponik-Anlagen mit Vertical Farming-Konzepten gibt's schon. Bitcoin-Mining zur Bereitstellung von Prozesswärme in der Fertigungsindustrie gibt's auch schon. Bitcoin-Mining als Heizungskonzept für Privathaushalte gibt's auch. Also gerade weil dieses System nicht auf Vertrauen basiert, sondern auf verrichteter Arbeit, spricht man im Bitcoin-Space auch immer von Don't Trust, Verify. Denn genau das ist der Punkt. Ich kann dir hier erzählen, was ich will, aber du musst glauben, dass das, was ich sage, stimmt. So wie der Spruch, wer nichts weiß, muss alles glauben. Daher ist es absolut wichtig, dass du mir nicht einfach alles glaubst, sondern deine Hausaufgaben machst, selber recherchiert und dich in dieses Thema einliest. Und gerade beim Thema Geld, was essentiell in unserem Leben ist, da wir unsere Lebenszeit dafür opfern, ist es meines Erachtens unglaublich wichtig, sich damit zu beschäftigen. Dass wir in der Schule keinerlei Bildung zu diesem Thema erfahren, könnte man ketzerisch sogar behaupten, dass es gewollt ist. Aber die Lebenszeit, die es braucht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, im Vergleich zu deiner Unwissenheit, um das Unwissen praktisch wieder hereinzuwirtschaften, ist so viel geringer. Verbring doch lieber Zeit mit deinen Liebsten, anstatt dem Hamsterrad. Gut, genug Apostel gespielt. Und da möchte ich noch kurz eine Sache zumindest anschneiden, ob du sie mir glaubst oder nicht. Zwinker-Smiley. Aber am Ende ist der Aspekt des Stromverbrauchs, der Bitcoin zu diesem dezentralen und unkorrumpierbaren System macht. Es kann also aufgrund der geleisteten physikalischen Leistung die Eigentumsansprüche aller Netzwerkteilnehmer durchsetzen, ohne eine Vertrauenspartei. Da es, wie schon erläutert, nur diese zwei Möglichkeiten gibt. Entweder du machst es selber oder du vertraust jemand anderen. Bitcoin macht selber. Und das ist der entscheidende Feature, was Bitcoin von allen anderen Kryptowährungen, die im Internet herumschwirren, unterscheidet.
denn dort gibt es immer eine Foundation oder Initiative, die als Vertrauenspartei über die Regeln der jeweiligen Coins entscheiden und diese später ändern kann. Und Vertrauen ist erstmal absolut nichts Schlechtes, aber früher oder später wird einfach jemand kommen, der dieses Vertrauen ausnutzt. Und beim Geldmonopol handelt es sich einfach um das ultimative Vertrauen bzw. die ultimative Verlockung, da etwas für sich abzuzwacken. Könige ließen damals die ausgegebenen Münzen umprägen mit schlechterem Gold- oder Silberanteil und die Differenz wanderte in ihre eigene Tasche. Auch Zentralbanken machen das, nur lassen sich Papierscheine einfacher drucken als diese blöden Metalle. Aber hier mal ein aktuelles Beispiel. 1871 wurde in Japan der Yen eingeführt, mit einem Anteil von 25 Gramm Silber pro Münze. Heute besteht die Yen-Münze aus 1 Gramm Aluminium und ist so leicht, dass sie nicht mal die Oberflächenspannung des Wassers durchbricht. Du könntest sie also nicht mal mehr, um dir was zu wünschen, in den Brunnen schmeißen. Sie sinkt nicht mal zu Boden. Und da habe ich gleich wieder dieses schöne Zitat im Kopf. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Und das ist der Unterschied. Diese anderen Krypto-Coins sind alle Trittbrettfahrer und suchen die nächsten Unwissenden, denen dieser Unterschied nicht bekannt ist und sagen, ja, guck mal, wir machen auch irgendwas mit Kryptographie, aber sind alle zentralisiert und spielen quasi selber Zentralbank. Kurzum kann man sagen, Krypto ist, jeder kann Geld drucken, Fiat-Währung ist, der Inhaber des Geldmonopols, meist eine Regierung oder Zentralbank, kann Geld drucken und Bitcoin ist, niemand kann Geld drucken. Und diese Eigenschaft ist unglaublich wichtig und führt zu einem deflationären Geldsystem, was meiner Meinung nach noch einen viel größeren und positiveren Einfluss auf den Klimaschutz hat. Das Ganze habe ich schon in der Folge »Wie Bitcoin das Klima rettet« erläutert. Hör da gerne mal rein. Und jetzt möchte ich nochmal in einfachen Worten den ganzen Zauber von Bitcoin zusammenfassen. Und zwar in Anlehnung an Jack Mallers Talk »Understanding Bitcoin«, den er auf der Bitcoin Atlantis Konferenz 2024 in Madeira vorgestellt hat. Link in den Shownotes. Als erstes muss man natürlich Geld verstehen, also welche Funktion Geld erfüllen muss. Da wären Tauschmittel, Wertspeicher und als Recheneinheit zu nennen. Und natürlich, welche Eigenschaften Geld aufweisen muss. Um es kurz aufzuzählen, es muss teilbar, fungibel, mobil, langlebig, selten, zensurresistent und verifizierbar sein. Um all das zu ermöglichen, darf niemand die Herrschaft über das Geld erlangen, da sonst die Eigenschaften wie die Seltenheit verloren gehen können. Daher muss es dezentral sein. Als nächstes muss man verstehen, dass es grundlegend zwei Arten von Geld gibt. Es gibt Einträge in Kassenbüchern, sogenannten Ledger-Systemen, wie es auch deine Bank hat, und es gibt Token, wie zum Beispiel Münzen oder Bargeld. Im Internet kann man nur Kassenbücher benutzen, also Datenbankeinträge. Bei Datenbankeinträgen ist natürlich eins am wichtigsten, eine Zeitangabe. Und man braucht zwingend einen Zeitstrahl, um die Änderungen in einem dezentralen Kassenbuch vorzunehmen. Zeit ist leider relativ auf der Welt. Selbst mit Lichtgeschwindigkeit sind weltweite Datenübertragungen unter 50 Millisekunden nicht möglich. Also erschafft Bitcoin sich selbst eine Zeit mit einer Timechain. Denn Satoshi nennt es im White Paper selber nicht Blockchain, sondern Timechain. Es ist eine Zeitrechnung in Form von Blöcken und sie muss nicht genau gehen, sondern die Änderungen in ihr müssen genau funktionieren, damit es nie zu einer Doppelausgabe von Coins kommt. Man kann keine Werte zweimal verschieben. Das muss gewährleistet sein. Als Educated Guess legt er einen Zeitintervall von 10 Minuten fest. Nicht zu schnell und nicht zu langsam. Reicht also locker, um es weltweit auch in abgelegenen Bereichen der Erde zu benutzen. Dass Bitcoin seine eigene Zeit in Form von Blöcken erschafft, ist auch wichtig, um keiner externen Partei vertrauen zu müssen. Es ist so komplett vertrauensfrei. Daher wird auch der Proof-of-Work-Verfahren benutzt, um zu verhindern, dass das Kassenbuch manipuliert werden kann, da in der realen Welt Energie aufgewendet werden muss. Daher bezeichnet Satoshi es auch richtigerweise als Electronic Peer-to-Peer Cash System und nicht als digitales Peer-to-Peer Cash System. Außerdem wird durch den Einsatz von Proof of Work die Vergangenheit versteinert und ist unveränderlich. Das Proof of Work-Verfahren wurde von Adam Back als Spam-Schutz in den 1990ern entwickelt, um Denial of Service-Attacken zu verhindern. Die Innovation von Satoshi lag im Grunde im schwierigkeitsanpassbaren Proof-of-Work-Verfahren, da sich die Mining-Rechenpower des Netzwerks mit der Anzahl an neuen Nutzern oder effizienteren Computern stetig ändert. Aus dem Bitcoin-Forum bzw. aus den Einträgen von Satoshi selbst wissen wir, dass er auch kein großer Freund von Proof-of-Work und dem Energieverbrauch war. Aber es war die einzige Möglichkeit, wie man die digitale und die reale Welt miteinander verschränken konnte. Aber am Ende fördert genau das den Klimaschutz. Aber Bitcoins Ausschüttung ist nicht an diesen Energieaufwand gebunden, sondern nur an die Zeit. Zum Vergleich: Wenn der Goldpreis steigt, werden wieder mehr Unternehmungen nach Gold graben. Oder es lohnt sich, wirtschaftlich wieder an goldärmeren Stellen weiterzugraben. Bei Bitcoin ist es egal, wie viele Nutzer am Mining teilnehmen. Durch die Schwierigkeitsanpassung ist es einzig an die Zeit gebunden. Die Zeit, die einzig andere begrenzte Ressource der Welt. Und mit dem Halving verringert sich die Emission neuer Coins auf maximal 21 Millionen, was die Eigenschaft der Seltenheit sicherstellt. That's it. Die Informationen selbst, die in dem Kassenbuch stehen und der geheime Schlüssel, den jeder selber generieren kann, um auf sein magisches Internetgeld zugreifen zu können, ist der innere Wert von Bitcoin. Die Möglichkeit, diese Werte zensurresistent überall hin teleportieren zu können. Und das nicht nur durch den Raum, sondern vor allem auch über die Zeit. Abgesichert durch die Dezentralität, den physikalischen Energieaufwand, Kryptographie und der Mathematik der großen Zahlen. Viris in numeris. Ich glaube, es ist wichtig, sich nicht in kleinen, noch ungeklärten Details zu verlieren. Sich nicht vom sogenannten FUD lähmen zu lassen. Falls du das Wort nicht kennst, FUD steht für Fear, Uncertainty and Doubt. Übersetzt heißt das also nicht zu zweifeln an unbekannten Wegen und sich nicht vor unbekannten Technologien zu verschließen oder sich von der Ungewissheit und Angst vor klimatischen Veränderungen lähmen zu lassen und anfangen, seine großen Zukunftspläne wie beispielsweise die Familienplanung dadurch zu ändern. Angst ist immer ein schlechter Berater. Und wir stecken doch schon mitten in der nächsten weltweiten Revolution. Es ist eine zweite Transformation durch die Computertechnik, die durch den imposanten Leistungs- und Geschwindigkeitszuwachs unser Verhalten durch Algorithmen nachahmt und so auf alle Aspekte des Menschen wirkt. Sie hat das Potenzial, alles schneller und effizienter zu machen. Wir gehen von einer computergetriebenen in eine computerunterstützte Form. Runtergebrochen ist es doch die Kooperation zwischen Menschen, die unser Zusammenleben ausmacht. Und sie wird bestimmt durch unsere Art der Kommunikation, also unserer Sprache, der Kommunikation von Werten, also das Handeln, und drittens vom Transport von beidem. Und wir sehen jetzt schon den Shift zu autonomen Fortbewegungen im Transportwesen. Instant-Übersetzungen in alle Sprachen im Kommunikationsbereich und individuellen Mediencontent. Und nun wird die Art, wie der Mensch Werte austauscht, auf das größte und resistenteste Computernetzwerk der Welt übertragen. Und du gehst auf die Straße für mehr Klimaschutz? Du forderst und vertraust darauf, dass andere die richtigen Weichen stellen? Super Einstellung! Aber wie kommst du über diese politischen Landesgrenzen hinaus? Und wie lange dauert das? Bitcoin macht selbst. Global. Und zwar jetzt. Als Beispiel: Du könntest heute zusammen mit Freunden, deinem Arbeitskreis oder alleine nach verborgenen Methanquellen suchen und diese eliminieren mittels Bitcoin Mining. Wie wirtschaftlich das in Deutschland ist, müsste man im Einzelfall durchrechnen, aber in ärmeren Ländern, die den Müllhalden oder Kläranlagen nicht so viel Beachtung schenken, gibt es noch sehr viel Potenzial. Und zwar auch wirtschaftlich. Das ist doch einer der größten Hebel, um die Emissionen zu senken. Und CO2-Zertifikate kannst du nebenbei auch noch verkaufen. Du bist zwar motiviert, den Klimaschutz jetzt anzugehen und deinen Beitrag zu leisten, aber mein Beispiel ist dir eine Nummer zu groß. Verstehe ich total. Aber ja, geh doch raus und wälz den Komposthaufen durch. Der braucht nämlich Luft, sonst entsteht ein anaerobes Milieu, in dem die Bakterien unter anderem auch Methan erzeugen. Und wenn du dabei bist, knall dir den nächsten Bitcoin-Podcast auf die Ohren, um mehr über das Thema zu erfahren. Und um das Thema Energie für heute zu beenden, fasse ich nochmal kurz zusammen. Der Energieverbrauch ist kein Bug. Es ist das größte Feature, um die Eigentumsrechte der Nutzer, in dem Fall die Bitcoins, zu schützen. Im Jahr 2017 hat das World Economic Forum einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel In 2020, Bitcoin will consume more power than the world does today. Also davon sehe ich nichts. Denn nochmal, alle Mining-Teilnehmer suchen um die Wette nach dem nächsten Block. Aber je mehr Maschinen danach suchen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu behaupten und einen gültigen Block vor den anderen zu finden. Daher kommt es auf die eingesetzten Strom- bzw. Stromkosten an. Und das ist ein Race to the Bottom, wie man so schön sagt. Daher lohnt es sich für die Energieproduzenten immer, den Strom erst an andere Marktteilnehmer zu verkaufen, da sie dort höhere Gewinnmargen erzielen. Durch die Monetarisierbarkeit durch das Bitcoin-Mining von Strom weltweit gibt es praktisch keinen gestrandeten Strom mehr auf der Welt, da aller Strom, falls er keinen lokalen Abnehmer mehr findet, immer noch in ein wirtschaftliches Tauschgut umgewandelt werden kann. Diese Möglichkeit der Monetarisierung ermöglicht außerdem, dass in der Vergangenheit öfter Energiepotenziale nicht ausgeschöpft wurden, da sie wirtschaftlich nicht rentabel waren. Zum Beispiel entsteht neben der Erdölförderung zusätzlich auch Erdgas, welches einfach als Abfallprodukt verbrannt wurde. Nun ist es aber möglich, durch den Betrieb einer Gasturbine lokal Elektrizität zu erzeugen, um dieses in ein weltweites Tauschmedium zu verwandeln, in Bitcoin. Dazu zählt auch die Verwertung von Methan, die in Kläranlagen oder auf Müllhalden überall auf der Welt entsteht. Und wie klimaschädlich dieses Molekül ist, muss ich hier nicht weiter erwähnen. Um mal quantitative Zahlen zu nennen, durch die Verwendung von Bitcoin-Mining zur Verbrennung von austretenden Methanquellen können bis 2045 5,32% aller globalen Emissionen vermieden werden. Dies entspricht 23% aller globalen Methanemissionen. Mehr als die Hälfte der vom Umweltprogramm der Vereinigten Nationen angestrebten Reduzierung von Methan um 45% bis 2045. Link in den Shownotes. Und in den letzten 4 Jahren hat sich schon der Emissionsausstoß durch das Bitcoin-Mining um knapp 60% reduziert. Auch wenn Bitcoin weiterhin mehr Emissionen produziert, als das Netzwerk kompensiert, ist es die schnellste Industrie, die auf dem Weg ist, ohne Kompensation treibhausnegativ zu werden. Und durch die Methaneinsparung wird dieses Ziel zukünftig sogar zügiger erreicht werden. Das Bitcoin-Mining fördert also die weltweite Energieerzeugung, da sie nun vor allem kleinere Unternehmungen wirtschaftlich rechnen können, durch das Mining, dem Abnehmer letzter Instanz. Und wie heute genug erwähnt, ist Energie Wohlstand. Auch kann durch das Mining neue Energieversorgungen aufgebaut werden. Sprich, früher hatte man immer dieses Henne-Ei-Problem. Wenn man keine Elektrizität hat, gibt es auch keine Abnehmer. Und wenn man keine Stromabnehmer hat, braucht man auch keine lokale Energieerzeugung. Bitcoin fixes this. Dadurch können vor allem erneuerbare Energieunternehmen wie Wind- und Solarparks mit ihren hohen, unsteten Energieerzeugungen immer einen Abnehmer finden. Und zwar nicht nur als letzten Abnehmer, sondern auch, wenn noch gar keine weitere Strominfrastruktur aufgebaut wurde. Und somit rechnen sich solche Vorhaben viel schneller und in ihrer Konsequenz kann aufgrund neuer Wirtschaftlichkeitsrechnungen das Bitcoin-Mining die erneuerbare Stromversorgung massiv ausbauen, ob für Privatpersonen oder Gewerbebetriebe. Die Bitcoin-Mining-Computer bringen einzigartige Eigenschaften als Stromabnehmer mit sich. Dadurch, dass sie in Bruchteilen einer Millisekunde nur Brute-Forcing-artige Berechnungen durchführen, kann man sie problemlos und ohne Rechenverluste beliebig oft und schnell ein- und ausschalten. Zum Vergleich würden die Geräte anstatt ihrer Leistung dem Bitcoin-Mining zur Verfügung zu stellen, vielleicht für große Datencenter benutzt, würde ein millisekundenschnelles Ein- und Ausschalten zu internen Verlusten führen, weil sie inmitten von Simulations- oder Renderberechnungen wären und müssten von vorne anfangen. Beim Bitcoin-Mining ist es egal. Das macht sie vor allem für Netzbetreiber wertvoll, da diese ihre Stromnetz stabil auf 50 Hertz Stromfrequenz halten können. Denn die Bitcoin-Miner stellen neben den schnellen Response-Zeiten auch große Stromabnehmer dar. Solch ein Verhalten zeigt kein anderer Stromabnehmer im Stromnetzwerk. Somit bietet Bitcoin für die westliche Welt einen Inflationsschutz. Aber nicht zu privilegierten Ländern bietet es der Bevölkerung neben dem ohnehin benötigteren Inflationsschutz und der finanziellen Inklusion auch die Möglichkeit, auf höheren Wohlstand durch seine inhärente finanzielle Anreizstruktur weltweit neue Energiequellen für sich zu erschließen. Fördert durch diese finanzielle Anreizstruktur sogar den Ausbau erneuerbarer und dezentraler Energien und gibt allen Menschen die Möglichkeit, den Klimawandel einzudämmen, indem es schädliche Klimagase verringert. Und hey, wusstest du, dass im Kongo das Bitcoin-Mining dafür gesorgt hat, den Gorilla zu beschützen? Auch diesen Link packe ich dir in die Shownotes. Und damit beende ich die Folge und lege dir die ganzen Links noch einmal ans Herz und bedanke mich fürs Zuhören. Think long term, think positive. Euer Jan von Bitcoiners for Future.